Mind Date. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Timon Krause und Hanna Reiß.
Hallo, liebe Zuhörende, liebe, wie haben wir euch denn genannt? Hirnis nennen wir euch ab jetzt. Wir sind's wieder, Timon Krause, Hanna Reiß beim Mind Date, dem Podcast, in dem wir euch Mindhacks für so tricky Alltagssituationen an die Hand geben. Und für viele von uns sind ja, ich würde mal sagen, die letzten paar Tage durchaus irgendwie tricky gewesen, oder nicht, Hanna?
Ich würde sagen, das kann man leider so sagen, denn in den USA wurde gewählt. Und zwar Trump. Wir nehmen hier jetzt gerade auf, es ist Mittwoch, 15.30 Uhr, also knapp 4 Stunden nach dem offiziellen Wahlsieg, der sich ja aber doch angekündigt hat über den Morgen und den gestrigen Abend. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet, Timon?
Bin ich in den Tag gestartet? Also ich habe 3-mal ins Bett gekotzt und dann noch 2-mal in den Eimer daneben. Es war überhaupt keine gute Neuigkeit und ich habe mich möglicherweise der irgendwie dann doch eurozentrischen Illusion hingegeben, dass eine Woman of Color in Amerika zu Präsidentin gewählt werden nicht nur könnte, sondern auch würde.
Ja.
How about you?
Ja, irgendwie ging es mir auch so. Also ich bin heute Morgen dann recht, also sehr früh aufgewacht und konnte dann auch nicht mehr einschlafen. Bin dann aber irgendwie auch so ganz komisch zum Pilates gegangen, weil erstmal hat sich ja jetzt so nichts geändert für uns hier irgendwie.
Ja.
Hab aber dann an meinen kleinen Bruder gedacht, den wir auch schon mal, der hier auch schon mal vorgekommen ist bei Mind Date und dachte so, boah, ich glaube, jetzt zu diesen Zeiten irgendwie Teenie sein ist auch nochmal richtig scheiße und es hat mich dann schon alles ziemlich traurig gemacht, wie es halt so ist.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir auch so, wenn ich auf Leute oder auch auf FreundInnen in den USA schaue, irgendwie, die jetzt damit dann die nächsten 4 Jahre verbringen müssen. Das macht mich sad.
Ja. Ja, und weil das eben für so viele Menschen so ein im bescheidensten Sinne besonderer Tag ist, sind wir auch jetzt hier und nehmen nämlich eine kleine Sonderfolge auf.
Yes.
Zum Thema Krisen.
Zum Thema Krisen. Mit Krisen umgehen, Hoffnung finden. Und das war auch so ein bisschen der Gedanke, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, dass wir, sobald der rollt, auch flott auf tagesaktuelle Themen eingehen könnten oder auf das Zeitgeschehen mit einer psychologischen Einschätzung oder so eingehen könnten. Und das machen wir dann heute zum ersten Mal und ich bin sehr excited. Also würde ich sagen, kommen wir zum Thema und danke, dass ihr zuhört.
Ja, ich glaube, eine Frage, die heute viele beschäftigt, ist ja das große Warum. Also warum wählen Menschen Donald Trump, der offensichtlich augenscheinlich misogyne, fremdenfeindliche und rassistische Aussagen trifft und warum hat er sogar am Ende Stimmen dazu gewonnen? Bei Frauen, Latinos und jungen Leuten. Dafür gibt's viele Erklärungsversuche und es wird auch noch in den nächsten Tagen und Wochen viele Erklärungsversuche dafür geben. Ich würde sagen, eine richtige Antwort gibt es darauf auf jeden Fall nicht. Aber Timon, du hast einen gesellschaftspsychologischen Ansatz für uns mitgebracht, der, glaube ich, sehr grundlegend ist zu dem ganzen Szenario.
Ja, was du sagst, ist genau richtig. Also es wird nicht die eine richtige, ganz eindeutige Erklärung geben. Dafür ist das Thema und die Welt mittlerweile viel zu komplex einfach. Ich bin ein großer Fan von Komplexitätsdenken, also komplexe Umstände auch in ihrer Kompliziertheit anzunehmen und das irgendwie zu embracen und zu sagen, ich kann das nicht verstehen und ich kann das nicht in einem Satz irgendwie erklären. Das bedeutet, jedes Erklärungsmodell, das wir jetzt die nächsten Tage und Wochen vorfinden werden und auch ganz transparent das Modell, das wir hier vorfinden, ist ein mögliches und ist eher eine Heuristik, also eher ein Modell, um Sachen zu vereinfachen und da so ein bisschen einen Grip drauf zu bekommen, was uns dann auch wieder helfen kann, in einer Zeit, wo wir uns hilflos und hoffnungslos fühlen, doch ein Gefühl der Kontrolle zu wahren oder zu erlangen und doch ein Gefühl zu haben, dass wir das alles so ein bisschen, wenn auch nicht nachvollziehen können, dann doch verstehen können. Und das kann helfen. Aber da trotzdem die kurze Warnung, so einfach, wie ich es hier darstelle oder wie wir es hier darstellen, ist es einfach nicht. Und so komplex, wie es dann am Ende wirklich ist, können wir es hier nicht darstellen.
Das ist so. Aber wir können jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und ich glaube, vor allem so Hoffnung geben ist doch schon mal ein guter Ansatz.
Genau. Und da wird es am Ende auch drum gehen, in einem Mindhack, den wir euch dann noch mitgebracht haben. Aber wir wollen uns natürlich auch die US-Wahlen gerade mal ein bisschen im Detail anschauen und eben das Modell, das ich dafür gewählt habe heute und das ich dir dann mitgebracht habe, Hanna, ist ein gesellschaftspsychologisches. Und da gehen wir in verschiedene Stufen einmal durch.
Gerne.
Und die Stufe 1, die wir einmal nachvollziehen müssen, um zu gucken, wie kann sowas passieren und warum haben viele von uns damit vielleicht nicht gerechnet, ist, dass verschiedene Gesellschaften verschieden denken. So wie verschiedene Menschen verschiedene Persönlichkeitsprofile haben, kann auch eine Gesellschaft ein Persönlichkeitsprofil sozusagen haben. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft diesem Profil anheimfällt. Das bedeutet aber, dass der Durchschnitt durchschnittlich gesehen in dieses Profil reinfallen würde. Und da ist also die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Wie funktioniert die US-Wählerschaft? Also wie funktionieren die Menschen, die da wählen? Und eine große Sache gesellschaftspsychologisch, die in Amerika dem Volk vermittelt wird, ist, dass wenn du die richtigen Mittel hast, die richtigen Entscheidungen triffst, also wenn du Geld hast, wenn du den richtigen Job hast, wenn du den richtigen Status hast, wenn du die richtigen Medikamente hast, wenn du richtig zum Arzt gehst und so weiter und so fort, dass dann jedwedes Leid abgewendet werden kann. Jedes Problem ist in diesem Denken lösbar und du kannst immer Schmerz und Stress vermeiden. Das ist erstmal so ein grundlegendes Ding in diesem American Spirit. Da gibt es dann nochmal Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten. Da gehen wir gleich vielleicht nochmal kurz drauf ein. Aber das ist erstmal so der grundlegende Kern, von dem aus da zum Teil gedacht wird.
Das klingt auch wie so eine Ableitung vom American Dream, ne? Also einfach, du bist deines eigenen Glückes Schmied und ja, bist dafür einfach selbst verantwortlich, wie es dir kommt.
Genau, total. Jetzt ist ja aber das Ding, dass wir wissen, wenn wir das durchdenken, dass dem nicht so ist.
Ja.
Du kannst nicht alles Externe kontrollieren. Es wird immer Sachen geben, die nicht zu kontrollieren sind. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich ein großer Fan der altgriechischen stoischen Denkweise bin. Die Stoiker haben nämlich gesagt, kümmere dich um das, was in deiner Hand liegt, aber nicht um das, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Sorg dich nicht darum. Das machen sie aber nicht. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Die Welt ist enorm komplex. Es gibt enorm viel Stress und Leid auf der ganzen Welt. Es gibt in Amerika Finanzkrisen, Klimawandel, Krieg, gesundheitliche Probleme, Pandemien und so weiter und so fort. Und plötzlich merkt so eine gesamte Gesellschaft, ach krass, das, was ich irgendwie von Kind auf verinnerlicht habe, nämlich ich kann jedes Leid abwenden, wenn ich es nur richtig mache, stimmt ja gar nicht. Wir kriegen also eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was wir denken und dem, was tatsächlich draußen in der Welt passiert. Und das sorgt für großen, großen Stress.
Ja, klingt so.
So, genau. Das Ding ist jetzt, wenn Menschen gestresst sind, Stress heißt jetzt nicht nur Arbeitsstress oder so, sondern wenn wir negative Einflüsse von außen irgendwie erfahren, wenn die Nerven irgendwann blank liegen, dann können wir potenziell psychologisch zu einer sogenannten Regression neigen. Eine Regression bedeutet ein Zurückgehen in unserem Verhalten und in unseren Denkmustern in einen kindlichen Status. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel, das war ja wunderschön gesagt.
Seid ihr heute verziehen.
Dankeschön. Wenn ein erwachsener Mann irgendeine Lebenstragödie erfährt und plötzlich wieder nach seiner Mama ruft. Das ist also Regression. Wir fallen zurück in ein kindliches Verhalten. Das Ding ist jetzt, dass das auch mit einer gesamten Gesellschaft passieren könnte. Wenn die Mehrheit einer Gesellschaft oder ein großer Teil einer Gesellschaft so gestresst ist, dass sie zu regressiven Verhalten neigen, dann kriegen wir eine Gesellschaft, die nach Sigmund Freud, der hat sich das schon gefragt, eine Art Neurose erlebt, die also vergisst im Grunde, was normal ist, was normales Verhalten ist, die Realität leugnet und von außen immer anfälliger wird für Stress, die immer schneller verletzt wird auf einem emotionalen und mentalen Level. Und das führt dann wieder zu mehr Stress und diese Neurose der Gesellschaft verstärkt sich.
Ich glaube, das ist ja auch angesichts des Zeitraums von Sigmund Freud im Ersten und Anfang des Zweiten Weltkriegs ein valider Punkt von ihm und wahrscheinlich auch einfach ein Erklärungsversuch, wie er sich seine damalige Gesellschaft hingebogen hat. Ich muss sagen, ich stehe aber tatsächlich auch nicht hinter allen Aussagen von Freud. Beim Penisneid zum Beispiel bin ich raus.
Absolut, absolut. kann ich gut nachvollziehen. Also ganz viel bei Freud ist dann irgendwie so ein bisschen Kind seiner Zeit jetzt deutlich überholt. Psychotherapie ist zum Beispiel, das ist ja Freud so ein bisschen der Begründer davon, das ist überhaupt nicht evidence-based. Das kannst du eigentlich größtenteils als Methode in der Tonne kloppen. Das funktioniert nicht, weil die Methode funktioniert, sondern es funktioniert, weil zwischenmenschliche Kommunikation für Menschen gut ist. Aber es gibt deutlich effektivere Therapieansätze. Eine große Problematik damit ist aber, dass so viel Geld und Zeit und Ressourcen da reingesteckt wird, dass eine ganz große Schule an PsychotherapeutInnen einfach nicht an den Punkt kommt, wo sie sagen, aha, krass, warte mal, ich hatte Unrecht und meine MentorInnen hatten Unrecht, das ist Quatsch und wir können das besser und wir halten daran fest. Aber es ist wieder und wieder gezeigt, dass es eigentlich nicht so wirklich effektiv ist. Außerdem war Freud ein sehr großer Coke- und Opium-Head, möchte ich noch ganz kurz. Er hat extrem witzige Tagebucheinträge geschrieben, wo er irgendwie so, wann habe ich das denn gesehen? So ein Tagebucheintrag, wo er schreibte, ja, ich habe mir heute so und so viel Gramm Koks reingezogen und die Lecture war total geil, es ist super gelaufen. Ich habe damit Vorträge gehalten, die fanden mich alle super. Und ich habe gedacht, ja, nee, du hast, glaube ich, einfach nur dir richtig die Birne vollgeballert, lieber Sigmund.
Ja, oh Gott, ja. Ganz kurz, Psychoanalyse, oder? Nicht Psychotherapie.
Psychoanalyse, verzeih bitte. Psychoanalyse.
Okay, und was passiert aber jetzt, wenn dann eine ganze Gesellschaft in so eine Neurose verfällt?
Naja, Menschen, die so eine Regression erleben, die also in kindliches Verhalten zurückfallen, machen auch alles, was oder sehnen sich nach dem, was ein Kind damals gehabt hätte. Und was ist natürlich, Hanna, der Nummer eins Anlaufpunkt für ein Kind?
Die Eltern.
Die Eltern, Mama und Papa, genau. Und plötzlich sehnen sich also Menschen nach Figuren in ihrem Leben, die so eine Elternrolle erfüllen können, beziehungsweise eine Gesellschaft sehnt sich nach Figuren, die eine gesellschaftliche Elternrolle übernehmen können und werden extrem anfällig für den politischen Einfluss von Personen, die in so eine Rolle reinschlüpfen können.
Mhm.
Das passiert auch mitunter im therapeutischen Kontext zum Beispiel, wenn Patienten ihrem Therapeuten, ihrer Therapeutin diese Rolle zusprechen. Das nennt sich dann Transference oder Übertragung. In Deutschland haben wir das miterlebt während der Krise, als Angela Merkel ganz wortwörtlich zur Mutti des Landes ernannt wurde. Da haben wir es sogar im Namen, der eben drunter mitgegeben wurde, gefunden, dass sie plötzlich Deutschlands Mutti war.
Ja, man vermisst sie auch total als Mutti. Naja.
Man vermisst sie auch total. Die Gefahr jetzt damit ist, also es ist mal ein normales Phänomen, das kann vorkommen. Die Gefahr damit ist aber, dass wenn eine Gesellschaft regressiert, dass es viel wichtiger wird, dass eine Person diese Elternrolle, also eine politische Führungskraft, diese Elternrolle einnehmen könnte und viel weniger wichtig ist, ob die überhaupt politisches Können hat. Es geht jetzt nur noch darum, dass ein Gefühl der Sicherheit in der Wählerschaft ausgelöst wird.
Okay, ich sehe jetzt, wo es hingeht.
Du siehst, wo es hingeht. Du siehst, was hier passiert sein könnte in einem Erklärungsansatz.
Ja.
So, wenn wir jetzt von Eltern sprechen, das sind natürlich nicht alle Eltern gleich, dann denken wir unter anderem nach Carl Gustav Jung. Auch wieder jemand, wo man nicht mit allen Aussagen unbedingt übereinstimmt. Nicht, weil jetzt einige waren sicher nicht so super und eher schlimm, aber größtenteils, weil viel von seinen Sachen als Psychologie gehandelt werden, dabei eher Spiritualität sind. Das sei jetzt für den Moment aber dahingestellt. Es sind nicht alle Eltern gleich. Wenn wir aber als Gesellschaft oder als Menschen auf eine Person eine bestimmte Rolle projizieren, dann sprechen wir dabei von sogenannten Archetypen.
Mhm.
Archetypen, das sind kulturelle Referenzpunkte, die im Grunde jeder versteht. Das findest du in Filmen wieder, das findest du in Büchern wieder, das findest du im Alltag wieder. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der weise Magier.
Mhm.
Das findest du in 1000 Millionen Büchern. Das findest du bei Herr der Ringe, ist das Gandalf. Dann findest du es bei Harry Potter, das ist Dumbledore. Dann findest du das bei der Tafelrunde, Arthur und die Tafelrunde. Da findet man dann Merlin. Und das sind im Grunde dreimal dieselbe Person. Also Gandalf, Dumbledore, Merlin, alles irgendwie ein alter Magier mit einem Stab und einem spitzen Hut und einem langen Bart. Das ist eine Rolle und jeder sieht diesen Menschen und weiß sofort, was gemeint ist.
Mhm.
Wir können das auch im Alltag wiederfinden. Wenn wir an irgendwelche Rockstars denken, haben wir sofort ein Bild davon, wie dieser Rockstar wohl ist. Irgendwie wild, hedonistisch, Lebemann.
Ja.
Geht ein bisschen in Richtung Stereotypen, ist aber noch universeller eigentlich als ein Stereotyp und weniger negativ konnotiert. Ein Archetyp ist einfach ein kultureller Referenzpunkt, den eine große Menge von Menschen versteht und erkennt. Das ergibt Sinn soweit, ja?
Ja, total. Ich finde das mit den Filmen echt ein sehr anschauliches Beispiel, um sich das vorzustellen. Ich habe mir dann auch noch überlegt, was in Filmen noch Archetypen sind.
Mhm.
Da mache ich natürlich wieder ein Gender-Ding draus. Da gibt es zum Beispiel die starke Frau.
Mhm.
in Tatort zum Beispiel. Das ist dann eine Kommissarin, die hat so Lederstiefel an und kickboxt in ihrer Freizeit und ist auch so ein bisschen verwegen, alleinstehend auch und trinkt abends dann auch mal ein Glas Wein und ist aber so die Starke. Und dann gibt's noch die schwache, zarte Frau. Das ist dann alles, also wie du gerade gesagt hast, Dumbledore, Gandalf, Merlin. Da weiß man dann sofort, um was es geht. Und die schwache, zarte Frau wäre dann Cameron Diaz, Jennifer Aniston oder so Bridget Jones. Da weiß man dann auch sofort, worum es geht.
Genau, genau. Also es rutscht bei Filmen, rutschen Archetypen oftmals so ein bisschen in Richtung Stereotypen dann auch direkt mit ab, weil da dann Typecasting stattfindet oder so. Mhm. Ein Archetyp ist... hat meistens noch mehr eine Rolle in. Also es geht um so Sachen wie Mutter, Vater, Mentor, Bösewicht, Antagonist, Protagonist und so weiter. Das sind dann so etwas, es ist etwas breiter gefasst noch.
Okay, verstehe.
Naja, aber es geht beides in die gleiche Richtung, also es ist schon richtig.
Mhm. Werbung. Hanna, lass uns heute über Seeberger sprechen. Das ist nämlich unser Werbepartner für diese Folge.
Alright, let's go. Ja, Seeberger liebe ich doch.
Liebst du doch, liebe ich auch. Ich bin nämlich aktuell on Tour, bedeutet, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Ich kann nicht regelmäßig kochen und das heißt, dass ich natürlich, auch wenn ich dann ständig auf der Bühne stehe, 2 Stunden lang, dass ich dann irgendwie Snacks brauche, um sowohl meinen Körper als auch meinen Geist fit zu halten. Und dafür eignen sich Nüsse ganz ausgezeichnet. Eignen sich ganz hervorragend.
Ja, das glaube ich.
Und da greife ich öfter mal zu Seeberger-Tüten. Unter anderem auch, weil Nüsse nachweislich zum Beispiel für die Gedächtnisfunktion gut sind. Ich mache ja auf der Bühne viele Sachen mit so Gedächtnis-Kunst-Acts, wo ich zeige, dass im Idealfall mein Gedächtnis sehr gut ist. Und Mandeln unterstützen zum Beispiel die normale Gedächtnisleistung. Darum hole ich mir dann öfter auch mal so einen Mix. Da sind Mandeln drin und kleine Schokostückchen. Das ist total geil. Ich hole mir regelmäßig diesen Beeren-Nuss-Mix von Seeberger. Kann ich sehr empfehlen, kann ich sehr ans Herz legen.
Du bist ja auch eine Naschmaus.
Ich bin eine kleine Naschmaus tatsächlich, ja. Es muss alles irgendwie süß sein und wenn nur da Früchte drin sind, finde ich das gut. Ich habe mir jetzt mittlerweile abgewöhnt, dass nur die Nüsse übrig bleiben, dass ich nur die Süßigkeiten daraus snacke, weil ich natürlich weiß, dass auch die Nüsse lecker sind und gut sind.
Ey, da gibt's aber auch einen Trick, weil gefühlt immer, wenn man diese Seeberger Tüten aufmacht, sieht's so aus, als wären nur Rosinen oder sowas oben. Aber dann muss man die einmal so auf den Tisch hauen und dann springen die Nüsschen so nach oben. Also da wollte ich, das ist immer, dann kann man sich wieder freuen, weil dann sieht man, es sind auch Nüsschen dabei und das ist ganz super.
Das ist so eine Art kleiner Bonus-Mindhack, den ihr hier gerade bekommt. So eine Art Lifehack.
Aber bei dir auf Tour ist es ja dann wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass da nicht überall dann auch ein Catering ist und dann hast du einfach diese Tüten irgendwie in der Tasche und kannst einfach zu jeder Zeit gesund snacken, was halt mega ist.
Die habe ich in der Tasche, das habe ich in der Pause. Wenn ich von der Bühne komme, kann ich mir kurz ein paar Nüsse reinziehen. Wenn wir im Tourbus sind, kann ich mir ein paar Nüsse reinziehen. Das ist total gut. Also ich mag das tatsächlich sehr. Und es ist halt nicht so ungesund, es ist sogar sehr gesund. Es ist obendrein noch nachhaltig. Das ist ein nachhaltiger Betrieb. Ich weiß dazu noch, das ist dann wieder gut für mein Gewissen, dass die ganz viel so soziale Projekte machen. Die haben aktuell ein Projekt, das heißt Gemeinsam Gut. Da arbeiten sie mit der Tafel zusammen. Und wenn ihr im Laden eine Tüte kauft, auf der ein Gemeinsam Gut-Sticker drauf ist, dann spendet Seeberger automatisch eine kleine Tüte an die Tafel Deutschland. Das ist also geil.
Genau, also da könnt ihr Ausschau halten und für einen guten Zweck snacken.
Macht das.
Also wer sich schon mal einen Vorrat sichern will im Seeberger Online-Shop, da seht ihr wirklich das komplette Repertoire, was das Herz begehrt. Also eine große Auswahl an Nüssen, Trockenfrüchten wie die Trockenmango, die liebe ich ja. Nussfruchtmischung, wie Timon gerade gesagt hat, sein liebster Beere-Nuss-Mix. Und ja, einige davon sind auch mit Schokolade, aber es gibt eben auch so Nussmousse, die auch mega lecker sind. Und mit dem Code MINDDAY20 könnt ihr euch 20% Rabatt im Onlineshop sichern. Ich buchstabiere nochmal, also MINDDAY, dabei großes M-I-N-D, großes D-A-T-E 20, MINDDAY20 zusammengeschrieben. Damit könnt ihr euch diese 20% Rabatt sichern.
Und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Das heißt, wo sind wir jetzt aktuell in unserem kleinen Verständnisversuch? Wir sind an einem Punkt, wo die amerikanische Gesellschaft was gelernt hat, nämlich wenn du es richtig machst, wird dir kein Leid widerfahren. Er hat dann gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Sie regressiert in einer Art kindliche Neurose, sucht jetzt nach einem elterlichen Archetypen. Mhm. Jetzt ist die Frage, in dieser US-Wahl, welchen elterlichen Archetypen repräsentiert jeder unserer 3 KandidatInnen? Nämlich Trump, Biden, der dann ja aus dem Race wieder rausgefallen ist, und Harris.
Ja.
Was sind die? Welcher elterliche Typ kann sich darauf projizieren lassen? Und wir können eigentlich einfach mit unserem Sieger anfangen, mit Donald Trump nämlich. Donald Trump kann archetypisch gesehen werden wie so eine Art extrem dominanter Vater, bisschen narzisstisch vielleicht auch, der Sicherheit und Schutz vor allem Leid verspricht. Und das ist auch sofort ein Knackpunkt, weil wir hier natürlich merken, okay, die Gesellschaft hat gemerkt, Sicherheit und Schutz funktioniert irgendwie nicht. Und jetzt kommt aber jemand, der sagt mir, doch, das funktioniert. Es gibt kein Problem, das unlösbar ist mit roher Gewalt und Durchhaltevermögen und Dominanz, der also extrem Sicherheit und Schutz verspricht, dafür aber absoluten Gehorsam verlangt. Und ich habe ein paar Freunde und Freundinnen, die haben tatsächlich genau solche Väter oder Familienoberhäupter, möchte ich fast sagen, wo alle zu dem aufschauen und sagen, hier, das ist unser großer Dad irgendwie, der kann alles. Und dafür darfst du ihn aber nicht anzweifeln.
Ja, total. Also kenne ich auch so. Verstehe total, dass das ein Archetyp ist, der von einer ganzen Gesellschaft gezeichnet wird irgendwie. Total, ja.
Genau. Und das passt jetzt, dieser Archetyp, der passt sowieso schon mal republikanischen Wählern sehr gut. Also der Menge an Menschen, die sowieso schon mal geneigt ist, Trump zu wählen. Das sind eher konservative Wähler. Und es gibt verschiedene Studien, die nämlich zeigen, dass die Psyche konservativer Wähler, das lässt sich auch ausweiten, zum Beispiel auf AfD-WählerInnen in Deutschland, dass ihre Psyche geringere kognitive Flexibilität verzeichnet. Das klingt erstmal viel negativer, als es ist. Das hat nichts mit IQ oder mit Dummheit zu tun. Das heißt nicht, die können nicht denken, sondern kognitive Flexibilität bedeutet, dass die einfach von Natur aus, von Geburt an vielleicht sogar, eine Art angeborene Persönlichkeit, ein größeres, kann aufgrund von Epigenetik zum Beispiel passieren, ein größeres Verlangen nach Sicherheit und Stabilität haben als andere. Und das kann sich dann eben auf politische Präferenzen auswirken, weil dann jemand wie Trump sagt, bei mir ändert sich nichts. Es gibt kein Leid, es gibt keine Probleme, es bleibt stabil, es gibt keinen Klimawandel. Alles bleibt so, wie es ist. Es gibt keine Einwanderung, alles bleibt genau, wie es ist, was dann natürlich plötzlich ein konservativer Sichtpunkt ist.
Ja.
Und das Problem damit ist aber natürlich, dass dann ein erster weiterer Schritt in Richtung gesellschaftlicher Neurose unternommen wird, weil Trumps Wähler, um bei ihm zu bleiben, um von ihm das Gefühl von Sicherheit und Schutz zu bekommen, ihm absoluten Gehorsam geben müssen und basierend darauf die tatsächliche Realität verleugnen müssen und seine Scheinrealität annehmen müssen. Die müssen dann sagen, geil, ich krieg von dir Sicherheit und dafür stimme ich dazu, es gibt keinen Klimawandel, es gibt keine Probleme in der Welt und wenn es die gibt, dann kann man die einfach so lösen. Und das ist natürlich nicht so, aber sobald du einmal da drin steckst, haben wir schon bestimmt 100 Mal drüber gesprochen, wenn du einmal da drin steckst, ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen, weil du sonst in dir selber kognitive Dissonanz erfährst und zugeben musst, dass du einen Denkfehler begangen hast.
Ja.
Das heißt, wenn du einmal da drin steckst, aus einem Gefühl von, ich will wieder Sicherheit, ich will einen Elternteil, der mich beschützt, gesellschaftlich oder individuell, dann kommst du da extrem schwer wieder raus.
Das klingt total vielversprechend.
Das klingt super vielversprechend.
An deiner Herleitung, finde ich, merkt man dann auch ein weiteres Mal, dass dann mir zum Beispiel lieber wäre, wenn Leute in ihrem Therapeuten, in ihrer Therapeutin diesen Archetypen sehen, anstatt in einem Politiker der größten Volksmacht.
Total.
Ja.
Beiden im Vergleich, wenn wir uns die jetzt beide als Väter einer Gesellschaft vorstellen, dann ist Biden vielleicht eher so der schwächelnde Vater, der aber auf Krampf, also du hast ihn ja mit seinen Sportautos gesehen, mit seiner Sonnenbrille und so weiter, der schwächelt, aber auf Krampf versucht, jung zu bleiben irgendwie und es nicht so richtig zugibt. Und das Ding damit ist aber, dass jetzt seine WählerInnen, demokratische Wähler, wenn die darin mitgehen, eigentlich in die gleiche Falle tappen müssen, weil die nämlich sagen, wenn ich von dir hier Empathie und irgendwie auch eine Art von Sicherheit auf eine andere Art und Weise bekomme, dann muss ich aber darin mitgehen, dass ich sage, nein, nein, du bist überhaupt nicht zu alt, du musst überhaupt nicht die Flamme weiterreichen, sondern du kannst das schön weiter so machen. Und auch da ist eine Verleugnung der Realität dann natürlich drin. Auch da ist irgendwann ein Schritt von der anderen Seite in Richtung einer gesellschaftlichen Neurose. Und auch das ist schwierig.
Das ist jetzt dann aber passiert, ne? Also dieses, das war ja dann auch aus demokratischer Sicht, irgendwann wurde da einfach eingesehen und wurde ja dann Biden auch so beraten, so ey, vielleicht ist es an der Zeit zurückzutreten. die Bühne zu räumen für Harris.
So ist es. Und dann kommt Harris rein. Und jetzt haben wir plötzlich neben Trump eine Kandidatin, eine Art Mutter-Archetyp, die zwar empathisch ist, dabei aber no bullshit ist, die jünger ist als Trump, die irgendwie kräftiger, energetischer ist als Trump und die Trump plötzlich fast irrational und völlig übertrieben dastehen lässt. Wo ich gesagt hätte im Vorfeld, ey, das ist von der Chance her ein guter Archetyp, um gegen Trumps narzisstischen Vater zu bestehen und anzugehen. Ich hätte gesagt, die hat eine gute Chance, da irgendwie das Ruder rumzureißen und dann vielleicht sogar in einer Art gesellschaftstherapeutischen Rolle das gesamte oder das durchschnittsamerikanische Volk irgendwie wieder auf einen Track zu bringen, raus aus diesem neurotischen Stressverhalten und rein in ein Verhalten, wo die Realität erstmal als Realität angenommen wird, wo wieder eine Normalität in das Denken einkehrt und wo von da aus gebaut werden kann. Das hätte ich mir erhofft und das ist aber hier nicht passiert. Das ist hier nicht passiert und jetzt haben wir weiterhin jemanden, der vom Volk eigentlich verlangt, dass sie in seiner Neurose mitgehen, der vom Volk verlangt, dass sie in seine Desillusion mitgehen und der weiter das ganze Ding irgendwie verextremisieren wird. Und das ist richtig, ja, das ist fürchterlich, das ist ganz schlimm. So viel also für eine kurze Einschätzung, wie man das zumindest auf einem Level erklären könnte. Es gibt, wie gesagt, noch 1000 andere Modelle, die man hier drauflegen könnte. Dieses ist jetzt eins grob nach Jung und Freud.
Ja, und ich glaube, dass der Grundstein für die ganzen anderen viel kleinteiligeren Gründe dieser Entscheidung absolut plausibel damit zu erklären ist. Und eine Tatsache finde ich aber tröstlich oder zumindest wie vieles heute irgendwie so bitter süß, und zwar, dass zumindest die Leute, die sich diese Fragen stellen, und das sind unglaublich viele Leute, daran erkennt man, dass das sind ja die Leute, die nicht misogyn sind, die nicht fremdenfeindlich sind, die nicht rassistisch sind, also die sich jetzt heute nicht zurücklehnen, sondern weiter nach Antworten suchen. Und das können wir ja weiterhin zumindest zusammen machen.
So ist es.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir jetzt das Problem, dass die Wahlen gefallen sind, wie sie gefallen sind. Und dass das viele Menschen frustriert und oder hoffnungslos macht.
Ja.
Dass das viele Menschen stresst. Und dafür haben wir zum Abschluss dieser kleinen Folge, dieses kleinen Specials, noch einen Mindhack mitgebracht. Nämlich, wie kann ich hier ein Gefühl der Hoffnung kultivieren? Wie kann ich gegen die Demotivation angehen und dafür sorgen, dass ich nicht apathisch werde, weil das natürlich die große Gefahr mit Hoffnungslosigkeit ist, dass man irgendwann sagt, naja, es bringt alles eh nichts.
Yeah.
Wir lassen die mal machen. Und das wäre ja auch in Deutschland fürchterlich, wenn man irgendwann denkt, hier macht alles keinen Unterschied. Naja, dann lass die ganzen AfDlerInnen irgendwie mal machen. Wir können ja eh nichts auslösen. Und gegen diese Apathie wollen wir natürlich angehen.
Yeah.
Darum hier also ein Hack. Sowieso ist erstmal in so einer Situation wie immer wichtig, dass man sich erlaubt, zu trauern, dass man sich erlaubt, zu fühlen, was man fühlt. Das ist einfach unser Weg, mit Stress umzugehen, mit solchen Einflüssen umzugehen. Das ist in Ordnung. Irgendwann muss man da aber rauskommen aus dem Gedankenkarussell, aus der Hoffnungslosigkeit. Und das kann diese Coaching-Übung in 3 Schritten für jemanden tun. Und zwar ist Schritt 1, dass man, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, ich weiß nicht, ob wir die schon released haben oder nicht, aber wir haben es schon mal besprochen, ganz sicher. Und zwar ist Schritt 1, dass man alle Sorgen, die man so im Kopf hat, all die Ängste, all die Gedanken, das, egal wie groß oder klein, dass man die aufschreibt. Du schreibst sie aus deinem Kopf raus, schreibst sie auf Papier drauf. In dem Moment, wo du es aufs Papier schreibst, musst du sie in konkrete Worte fassen und musst sie langsam verarbeiten. Das hilft schon mal dabei, dass das Gedankenkarussell sich verlangsamt oder ganz anhält. Wenn du das jetzt hast, dann bringst du deine Sorgen in eine Reihenfolge und zwar davon, wie wahrscheinlich diese Sorgen sind, tatsächlich einzutreten. Wie wahrscheinlich ist es, dass Angst X tatsächlich passiert im Gegensatz zu Angst Y? Und du machst einfach ein Ranking. Musst du jetzt nicht ewig lang im Internet researchen, aber du musst einfach ein Ranking. Das gibt dir erstmal ein Gefühl davon, dass du überhaupt Ordnung in dieses ganze Chaos reinbringst. Du hast eine Übersicht und du weißt, wo du vielleicht mehr Sorgen haben darfst, kannst, solltest, als bei anderen Fällen.
Mhm.
Machst einfach ein bisschen Ordnung, du räumst auf. Schritt 3 ist, dass du dann daneben schreibst, was du bei jeder dieser Sorgen tun könntest, wenn sie eintritt. Das gibt dir ein Gefühl des Vorbereitetseins zurück. Das schafft diese Sachen nicht aus der Welt, aber du schaffst dadurch Hoffnung, weil du das Gefühl hast, ich weiß, worum es geht. ich weiß, was die aktuelle Situation ist und ich weiß, wie ich in jedem Fall damit umgehen könnte. Hoffnung ist im Gegensatz zu Optimismus ein aktives Gefühl. Optimismus sagt einfach, ja, die Zukunft wird schon irgendwie okay sein. Ich weiß aber nicht warum, aber irgendwie wird dort alles schon passen. Hoffnung sagt, ich weiß, was ich wann, wie, wo mache und habe die Hoffnung, dass ich da durchkommen kann. So kannst du dich mit einer Übung in 3 Schritten, zumindest für den Moment, aus der Hilflosigkeit und aus dem Gedankenkarussell lösen.
Ja, und vor allem auch aus der Ohnmacht, ne? Also das ist ja auch ein total lähmendes Gefühl und dadurch, dass ich Handlungsschritte aufschreibe, bringe ich mich ja wirklich aktiv aus einem ohnmächtigen Gefühl heraus. Also finde ich sehr spannend und ist auch verbandelt mit dem, wie du ihn zu Anfangs angesprochen hast, mit dem Stoizismus.
Ne?
Also vor allem, wenn man die Sorgen in eine Reihenfolge bringt, dann merkt man ja auch, welche Dinge kann ich beeinflussen und welche kann ich nicht beeinflussen.
Ja.
Von daher finde ich das einen absolut guten Hack an der Stelle.
Können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Stoizismus lässt sich nämlich unter anderem neurologisch messen und belegen, dass das effektiv ist.
Ja, also genau, für die, die es nicht wissen, Stoizismus ist so ganz einfach so runtergebrochen, dass man sich nur über Sachen aufregt, die man halt ändern kann. Also wenn die Deutsche Bahn Verspätung hat und man ist total gestresst deshalb und ärgert sich deshalb, weil man dann zu spät zu einem Termin kommt, ist einfach sehr schnell dann am Bahngleis, ja okay, ich kann es nicht ändern, es bringt nichts, wenn ich mich jetzt daran abarbeite. Da kann ich jetzt hier einfach nur sitzen, ausharren und warten, aber ich kann es nicht ändern, deshalb lohnt es sich nicht, mich darüber aufzuregen.
Genau. Ich finde, das geilste Beispiel kommt von Cicero, römischer Redner. Der hat gesagt für den Stoizismus, stell dir einen Bogenschützen vor, der trainiert 1 Jahr lang, der säubert seinen Bogen, ich weiß nicht, ob man Bogen säubern muss oder so, der macht den perfekten Pfeil, alles ist geil, er misst den Wind, er setzt an, er macht sich ready, er schießt auf das Ziel, hat wirklich alles perfekt vorbereitet und dann kommt Hanna, ein fucking Adler angeflogen und snatcht diesen Pfeil aus der Luft. Und Cicero sagt, naja, dieser Bogenschütze soll trotzdem zufrieden mit seinem Schuss sein, weil er alles, was er konnte, perfekt vorbereitet hat. Mm. Und dann war eine Sache, die komplett aus seiner Kontrolle war. Darüber sollte er sich nicht ärgern, oder kann sich darüber ärgern, aber er sollte nicht zu viel, weder im Vorfeld noch im Nachhinein, zu viel Energie an diesen Adler verschwenden.
Voll. Und irgendwie, ich finde, auch da kann man wieder eine Klammer schließen, auch zum Anfang oder zu dieser ganzen Frage nach, warum ist es jetzt so gekommen? Wie konnte es so weit kommen? Woran hat es gelegen? Du kannst nicht alles beeinflussen und dann gibt es einfach manchmal unbekannte Variablen und das muss man vielleicht manchmal auch aushalten.
So ist es. Jetzt ist es so nämlich, jetzt kann man höchstens noch sagen, was ist passiert, welche Lehren können wir daraus ziehen und was können wir vielleicht auch für Deutschland daraus ziehen, damit uns sowas hier auf gar keinen Fall widerfährt. Wir sind nämlich leider auf einem Wege.
Das finde ich gut. Das finde ich auch eine wichtige Lehre daraus zu ziehen.
Schön.
Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, Simon, wir waren jetzt sehr, sehr ernst heute.
Das stimmt. Nächstes Mal nicht mehr. Nächstes Mal machen wir wieder Quatsch.
Genau, nächstes Mal machen wir wieder Quatsch. Für uns war es ja auch eine neue Situation. Wir haben uns ja jetzt auch gar nicht gesehen. Wir sind uns nämlich auch zugeschaltet.
Das stimmt. Ich bin gerade in Bielefeld, da trete ich heute Abend auf und du bist im schönen Berlin.
Wo du auch am Samstag sein wirst. Das heißt, da sehen wir uns auch nach langem Warten, nach langem Zehren, sehen wir uns da ja wieder.
Halleluja, das wird schön. Ja, du guckst die Show. Du siehst mich dann zum ersten Mal richtig auf der Bühne, ne?
Bei deiner Show, ja. Also meine ganze Family war ja schon über Deutschland verteilt auf Auftritten von dir und ich habe auch durch die Nachrichten jetzt bei dem Mein Date Instagram-Kanal, ich habe schon so viel gehört und so viel Begeisterung gelesen, also ich freue mich einfach mega, das jetzt Samstag auch zu sehen.
Ich freue mich, dass du kommst. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören auch von mir und überhaupt, dass ihr so viel zugehört habt und den Podcast geteilt habt. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, wir haben hier nämlich riesigen Spaß dran, wenn ich das für beide sagen darf, dann lasst gerne eine Bewertung da auf eurer entsprechenden Podcast-Plattform oder teilt ein oder mehrere Folgen mit 1 oder 2 Menschen einfach heute, wo ihr meint, dass die an dieser Folge vielleicht was haben könnten. Das hilft uns nämlich enorm und ist richtig, richtig wertvoll für uns. Vielen lieben Dank.
Ciao.
Mein Date ist eine Studio Bummens Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an minddate@studio-bummens.de.
Hey, Hanna hier von Studio Bummens. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Wir suchen aktuell Verstärkung für unser Team in Berlin. Und zwar in der Buchhaltung. Wenn das nach der Stelle für euch klingt, dann schaut euch gerne die komplette Jobbeschreibung und weitere offene Stellen auf unserer Website an. Unter studio-bummens.de/jobs. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.